Und zwar geht es jetzt um eine andere Zunft. Wir sind ja die redende Zunft und jetzt sprechen wir über die schreibende Zunft. Genau. Und dazu habe ich Dr. Markus Würz hier vor mir sitzen. Hallo, Markus.
Ja, schönen guten Tag.
Wir können uns doch duzen, oder, Markus? Wir
sehen das selbstverständlich.
Selbstverständlich. Okay, dann müssen wir nur noch deine Stimme etwas lauter machen. Warum das Holz so leise ist, weiß ich auch nicht.
Ja, das liegt vielleicht an mir.
Aber jetzt hören wir uns auch. Wir sprechen über das Schreiben von Büchern, aber ganz spezieller Art. Markus, du hast Bücher geschrieben?
Nein. Also beziehungsweise eines, aber das hat mit Computern nun überhaupt nichts zu tun. Das war damals die Dissertation und ist weit weg vom Verlagsleben, das ich heute lebe.
Du lebst direkt in einem Verlag.
Als Gründer lebt man in gewisser Weise schon damit.
Ja,
und
ist so.
Das sind jetzt 6 Jahre und da ist man schon durchaus mit beschäftigt und auch engagiert, ja.
Aber wie ich lesen konnte, sind ja in diesen 6 Jahren doch einige Autoren bei dir zu Gast gewesen. Ganz oben steht ja die Elektra, die haben wir ja auch schon am Stand gehabt.
Ja, und ja, das ist glücklicherweise so. Ich meine, und das ist vielleicht auch ein guter Ansatzpunkt, um mit einem großen Missverständnis aufzuräumen. Denn im Gegensatz zu zum Beispiel Belletristikverlagen, die am Tag hunderte von Manuskripten auf den Schreibtisch kriegen und sich im glücklichsten Fall was Schönes aussuchen dürfen, ist bei uns die Situation genau andersrum. Also wir sind immer auf der Suche nach Autoren und ich muss sagen, das ist im Grunde auch unser größtes Problem, die passenden Autoren zum passenden Thema zu finden und dann vor allen Dingen auch bei der Stange zu halten.
Bei der Stange zu halten ist immer ganz schwierig. Dein Verlag heißt Open Source Press.
Richtig.
Und ihr könnt ja mal nachgucken bei opensourcepress.de. Da kann man so einiges über den Verlag nachlesen. Insbesondere auch die Autoren, die dort sind. Und ihr habt oder du hast dort auf dem opensourcepress.de veröffentlicht, was man denn so mitbringen muss, um Autor zu werden. Als erstes denke ich mal, ist es Kompetenz.
Das ist durchaus richtig.
Aber es gibt ja viele kompetente Leute, aber nicht unbedingt welche, die ihr sucht. Was für eine Kompetenzen sucht ihr?
Also ganz zu oberst steht selbstverständlich die fachliche Kompetenz, weil bei der Themenbreite, die wir auch technisch abdecken müssen und wollen, ist es uns als Kleinstverlag gar nicht möglich zu sagen, wir haben jetzt einen Lektorenstamm, der wirklich jedes Thema auch inhaltlich im Detail betreuen kann. Das heißt, die Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten, müssen so kompetent sein, dass sie selbstständig dieses Thema in der notwendigen Tiefe bearbeiten können und dürfen nicht in Details auf den Verlag zurückgreifen müssen. Das heißt, wir suchen kompetente Leute, suchen aber eben auch Leute, die ihr Wissen in irgendeiner Form mitteilen wollen. Und dieses Mitteilen wollen kann bis zu diesem Zeitpunkt schon geschehen sein in Form von Dokumentation, die sie selber schon verfasst haben, kann aber auch in Form von Blogs bis dahin schon geschehen sein. Und das sind so die Anknüpfungspunkte, wenn wir sagen, diese Kompetenz plus dieser Mitteilungswille ist da, dann ist schon mal eine große Voraussetzung gegeben, um hoffentlich dann auch zu einem Buchprojekt zu kommen, was schon mal wieder eine ganz andere Dimension der Zusammenarbeit und Textarbeit dann auch ist.
Also ihr sagt, wenn man einen Blog geschrieben hat, schon über längere Zeit, vielleicht über ein paar Jahre oder halt eine Dissertation, dann kann man daraus ein Buch generieren.
Das nicht, aber man hat sicher Erfahrungen, dass man weiß, wie man mit Texten umgeht, dass man weiß, wie schwierig das ist, mit Texten umzugehen, dass man weiß, wie langwierig die Arbeit mit langen Texten auch sein kann, dass es eben was anderes ist, einen Zeitungsartikel zu schreiben, als sich über 200, 300 oder noch mehr 100 Seiten durchzuackern. Das ist einfach eine andere Dimension und wenn die Leute schon eine gewisse Schreibaffinität haben, macht es die Sache sicher leichter.
Wie schätzt du das ein? Ich kenne ja doch so einige Verlage, die auch Lektorate besitzen.
Ja.
Und wenn man da manchmal so reinschaut, dann legt man ab und zu das Buch, auch wenn es vielleicht inhaltlich ganz geeignet wäre, lieber weg, weil es einfach nicht zu lesen ist. Wie willst du das schaffen ohne Lektorate oder mit wenigen Lektoren? Oder habt ihr überhaupt Lektoren?
Ja, wir haben Lektoren. Wir sind 2, die Textarbeit machen. Das ist Arbeit, in der Tat. Und man würde sich manches Ausgangsmaterial, um es mal so zu nennen, natürlich auch anders wünschen. Andererseits wissen wir natürlich auch, was wir erwarten dürfen. Ich meine, wir arbeiten eben nicht mit Berufsschreibern zusammen. Das würde die Sache einfacher machen und auch unsere Position natürlich stärken, weil wir einfach mehr einfordern dürften. Aber wir haben es nun mal mit Technikern zu tun, meistens, von denen wir dankbar sind, dass sie eben zusätzlich auch noch schreiben. Und dann bemühen wir uns eben, diesen Schreibprozess zu unterstützen. Und das tun wir sicherlich mehr, als das eben zum Beispiel ein Belletristikverlag tun würde. Also, um es deutlich zu sagen, die Verlage, die Manuskripte, die beim Belletristikverlag abgelehnt würden, die versuchen wir eben trotzdem zu Büchern werden zu lassen.
Welche grundsätzlich oder Hauptfehler werden denn von den Technikern, die dann schreiben möchten, begangen, die man vielleicht im Vorfeld ausmerzen könnte in ganz einfacher Weise, dass man sagt, okay, dieses oder jenes ist eigentlich nur ein Hinweis wert, ja, und er kann gleich, wenn er anfängt zu schreiben, daran denken, es gleich richtig zu machen.
Das ist ein wirklich guter Punkt. Also die größten Fehler werden am Anfang gemacht. Die größten Fehler werden dadurch gemacht, dass man voranprescht und schon mit viel Arbeit und viel Mühe was auf die Beine stellt, von dem man dann aber auf halber Strecke merkt, das führt so gar nicht zum Ziel. Und ich muss vieles eben nochmal machen, was dann eben auch deutlich frustrierender
Welche ist. Welche Punkte sind denn da in der Vergangenheit aufgetreten?
Also zum Beispiel der Kernvoraussetzung ist eine gute Gliederung. Eine gute Gliederung, die einfach direkt ablesbar macht, aha, da ist Struktur hinter im Denken und dann eben auch im Mitteilen wollen. Der Schritt davor, da braucht man noch gar kein Papier für, sondern muss man einfach nachdenken, ist, wen will man überhaupt erreichen? Also es gibt Versuche eben vom unbedarften Schüler bis hin zum Kernel-Entwickler alle gleichermaßen erreichen zu wollen. Das funktioniert, kann man sagen, grundsätzlich nicht.
Also eine Zielgruppe muss ich erstmal festlegen. Bevor ich anfange zu schreiben oder schon mal dieses, meinetwegen diese Struktur zu entwerfen oder festzulegen, in welchem Stil ich schreiben will, sollte ich wissen, für wen will ich das schreiben.
Ja, es ist wie jedem Gespräch. Ich meine, in einem Gespräch kann ich mich direkt auf den Gegenüber einstellen und diesen Gegenüber muss ich mir einfach vorstellen, bevor ich anfange zu schreiben. Denn sonst verheddere ich mich sowohl stilistisch, aber eben auch fachlich, weil ich eben die Tiefe nicht in einem durchgehenden Niveau habe oder eben Sprünge drin habe, die dann einfach nicht mehr nachzuvollziehen sind.
Also ist nicht nur einfach der Unterschied, ich mache jetzt Belletristik oder Sachbuch, sondern innerhalb dieser Sachbuchkategorie muss ich schon noch unterscheiden.
Unbedingt.
Ich schreibe jetzt für Beginners oder ich schreibe für Professionals. Unbedingt. Oder ich schreibe ein Buch, was als Lehrbuch fungieren soll, ja, oder nur vielleicht auch als amüsante Abhandlung über ein Thema. Kann ja auch ein Sachbuch amüsant schreiben. Im angloamerikanischen Raum ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass die eher storyartig ihre Bücher schreiben und dann liest man sie auch selbst als Fachbuchleser ganz gerne, als wenn es so ein trockener Stoff ist.
Das Seid ist wahr, da? Aber es gibt eben so wenig von diesen im deutschen Markt, weil sie auch ungeheuer schwierig zu schreiben sind. Also ich meine, verunglückte Komik ist dann einfach was sehr Undankbares. Und deshalb jemandem zu empfehlen, schreib doch mal ein lockeres Buch,
ja,
wenn er das nicht von Hause aus mitbringt, diese Fähigkeit, ist in der Regel kein guter Tipp. Aber was die Ansprache der richtigen Zielgruppe angeht, ich meine, dem kommt natürlich auch jeder Verlag entgegen, zum Beispiel durch verschiedene Reihen, die er in seinem Programm
hat. Ja, ihr habt da ja verschiedene Reihen.
Auch wir haben trotz unseres sehr überschaubaren Programms diese Reihen.
Es gibt da die weiße Reihe und Roots Reading, wenn man so sieht. Was ist da der Unterschied? User Space und Synopsis?
Ja, also User Space ist, wie der Name schon sagt, der Raum, der den Endbenutzer, also den Anfänger, den Einsteiger ansprechen soll. Die Roots Reading soll auch hoffentlich verständlich den Root, also den Systemadministrator vor allen Dingen ansprechen. Mhm. Während die weißen, umfangreicheren Titel sozusagen die Referenzwerke zu bestimmten Themen bilden sollen. Die Synopsis-Reihe, muss ich sagen, dümpelt derzeit ein bisschen. Es war der Versuch, Themen sozusagen in einem kleinen Format zunächst mal einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Ist auch ein Entgegenkommen an viele Autoren gewesen, die eben sagen, nee, ich 300 Seiten, 400 Seiten, das ist mir für den ersten Schritt einfach viel zu viel. Vielleicht gibt es das Thema auch gar nicht her. Lass uns doch mal so ein Einsteigerbuch, ruhig auch zu einem anspruchsvollen Thema, aber eben nicht mehr als 200 Seiten schreiben. Das sollte eben Synopsis sein.
Also nicht die so in Anlehnung an The Dummies, sondern das ist dann schon etwas höherwertiger.
Unbedingt. Also ich meine, wir haben eben von Elektra gesprochen, die bei uns schreibt, ihr Buch ist nun alles andere als ein Dummy-Buch.
Und das ist auch
in der Synopsis. Und das ist auch in diese Synopsis reingekommen. Einfach, wenn man sagt, auf 200 Seiten ist dieses Thema verständlich genug, aber in aller Tiefe zu behandeln und bringen wir es mal unter. Ja.
Okay, also da gibt es für jeden, der schreiben will oder der mitteilungsbedürftig ist, verschiedene Bereiche, wo er sich einordnen kann. Es ist ja auch so, dass nicht jeder auch die Zeit hat oder die Möglichkeit hat, überhaupt so viel von seinem Wissen mitzuteilen. Vielleicht hat er gar nicht so viel Wissen oder wie du schon sagst, das Thema gibt es gar nicht her.
Ja.
Aber das ist dann auch möglich. Man muss es jetzt nicht in einen großen Rahmen aufblähen.
Ja? Unbedingt, unbedingt. Ich meine, was wir am Anfang mit jedem Autor oder potenziellen Autor besprechen, ist zwar auch der Umfang, den das Ganze mal haben soll, aber ich habe, glaube ich, noch kein Projekt erlebt, wo diese Grenze auch eingehalten wurde, weder nach oben noch nach unten. Da gibt es genug Flexibilität, um während des Schreibens festzustellen, das werden eben keine geplanten 500 oder das werden auch keine geplanten 180 Seiten.
Ja.
Also die Flexibilität muss man einfach mitbringen.
Und dann schiebt ihr das in die andere Reihe rein, oder?
Naja, das Schieben, das erfolgt nicht offiziell, sondern die endgültige Einordnung in eine Reihe kann ja zu einem relativ weit fortgeschrittenen Zeitpunkt dann stattfinden.
Also man schreibt nicht direkt auf eine Reihe, sondern man schreibt erstmal schon strukturiert mit eurer Hilfe.
Genau.
Und wenn es dann fertig ist, sagt man, okay, das passt eher in die oder jene Reihe.
Ja, ist halt unterschiedlich, je nach Arbeitsprozess auch. Also wir haben natürlich in der Regel schon ein Ziel vor Augen gemeinsam mit dem Autor. Wenn das dann nicht einzuhalten ist, dann ist man eben flexibel genug zu sagen, dann gehen wir halt woanders hin. Ja.
Das ist ja, ich meine, nicht in jedem Verlag so. Wenn so ein Verlag normalerweise was angeboten bekommt, dann sagen die, okay, das passt da rein oder passt nicht rein. Und wenn es nicht reinpasst, dann sagen sie, okay, geh woanders hin. Ne?
Ja, das kommt halt aus der besonderen Situation, in der wir sind. Wir sind eben nicht diejenigen, die sagen können, so und so und wenn nicht, dann nicht. Sondern wir sind diejenigen, die im Grunde immer werben müssen. Und wie ich schon sagte, wenn wir jemanden haben, der gut und kompetent und eben auch bereit ist, das zu machen, dann unternehmen wir alles, um das eben auch zu einem Erfolg zu führen. Und das ist Flexibilität sicher einer der wichtigen Punkte dabei.
Okay, also liebe Open-Source-Schreiber oder die es noch werden wollen, wenn ihr da Ambitionen habt, euch schreibtechnisch zu betätigen, dann ist doch Open-Source-Press ein guter Einstieg. Erstens wird das vielleicht ganz nett aufgefasst, wenn ihr euch mal da meldet und ein Thema habt, auch wenn es dann vielleicht nicht zur Zusammenarbeit kommt, weil sie sagen, okay, das Thema ist noch nicht so weit gediehen oder wir hatten es schon.
Ja.
Ja, das ist ja, je mehr Bücher man macht, je mehr gibt es ja dann auch schon.
Ja.
Und welche Themen sucht ihr denn im Moment? Gibt es denn richtig etwas, was Bedarf am Markt hat, aber nicht vorhanden ist?
Also nicht der Markt vorhanden ist im Buchmarkt schon, würde ich sagen, beinahe ausgeschlossen. Also ich meine, es ist so, dass aus dem amerikanischen Markt eben auch schon sehr viele Themen vorgegeben werden. Auch viele Themen, die hier nie wirklich Fuß fassen. Bei anderen Themen sind wir hier mit den deutschen Verlagen auch gut im Vorsprung gewesen. Das Thema, oder um die Frage konkret zu beantworten, ist alles das, was so in Richtung Kleinsysteme, Embedded geht, mobile Geräte, ist ein auch für den Buchmarkt ganz interessantes Thema. Ob das jetzt Android ist oder ob das Moblin sind, solche Themen sind interessant und eben auch sehr schwierig mit Autoren zu bestücken. Weil da ist natürlich eine Expertise gefordert, die nicht...
Okay, man muss schon tief drinstecken.
Ja, richtig. Und klar, bei Anwendertiteln tut man sich leichter als Verlag, jemanden dafür zu finden, ganz klar.
Okay, da gibt es wahrscheinlich auch mehr Leute, die dort die Kompetenz besitzen, einem Anwender, oder meinen, sie besitzen die Kompetenz, dem Anwender es verständlich rüberzubringen. Aber für die Verständlichkeit seid ihr dann wieder auch ein bisschen zuständig oder könnt ihr da helfen? Weil ja doch Fachchinesisch im Anwenderbereich nicht so gefragt ist?
Also wie gesagt, die Textarbeit, die wir leisten, und das ist auch der Grund, warum wir so wenige Titel herausbringen, ist sehr, sehr intensiv. Also die Manuskriptarbeit und die Zusammenarbeit mit dem Autor in der gesamten Schreibphase ist sehr eng. Den Fall, dass wir ein Manuskript kriegen, das zur Druckerei tragen, gibt es nicht. Manchmal leider. Hat aber den großen Vorteil, dass man über diese sehr enge Zusammenarbeit nachher ein Ergebnis auch hat, was wirklich vorzeigbar ist für alle Beteiligten. Und das macht den Reiz der Sache dann auch aus.
Wenn man so fragt, wenn viel Arbeit, was hast du für eine Arbeitswoche? Wie viele Stunden musst du da abreißen?
Naja, dadurch, dass ich noch Familie und zwei kleine Kinder habe, kann ich nicht mehr machen, als ich tue. Aber ich meine, als Geschäftsführer und dann eben auch Lektor ist man schon sehr, sehr gut beschäftigt, ja. Und sowas geht dann eben auch nur, wenn man einen Kollegen hat, wie gesagt, Storz, die einfach das mittragen und genauso leben, genauso sehen und genauso arbeiten.
Also da ist viel Idealismus dabei.
Ja. Das wird halt von außen nicht so gesehen, weil wir sind ein Unternehmen, das auch Geld verdienen will und muss. Aber es ist eben eines, was nur funktioniert, wenn diese Zusammenarbeit auch wirklich gegeben ist. Und das ist eine Diskussion, die wir auch mit Autoren, die uns eben noch nicht kennen, die den ersten Schritt mal tun wollen, immer wieder haben, so nach dem Motto, nennt euch Open Source. Die Themen, die ihr macht, sind Open Source und die Bücher, die ihr macht, verkauft ihr aber ganz normal über einen Buchhandel und wollt die Verwertungsrechte für diese Texte haben, pipapo. Da ist es eben, ist manchmal viel Erklärungsarbeit notwendig, um verständlich zu machen, warum das so ist, warum das so sein muss, weil die Produkte, in Anführungszeichen, die wir machen, die Bücher, eben in Kanäle kommen, seien dies nur online oder sei es der Buchhandel, die gar keine andere Arbeitsweise zulassen. Also entweder wir beschreiten diesen professionellen Weg, kommerziellen Weg, oder wir bleiben Idealisten, aber dann werden diese Bücher eben auch nicht dahin kommen, wo sie hingehören, nämlich zu den Lesern und dem Buchhandel.
Na gut, das ist ja das Thema, was wir jetzt schon die ganzen Tage hatten. Open Source heißt ja nicht kostenfrei oder kostenlos. Open Source heißt ja, also was wir jetzt so, was ich so festgestellt habe, doch eher, dass die Inhalte offen zur weiteren Verwendung gegeben werden.
Ja,
ne?
Aber ich
meine, wenn ich aber eine Arbeit leiste, dann muss ich für die Arbeit auch honoriert werden. Ich kann ja nicht irgendwie arbeiten und alles nur, wovon soll ich leben?
Also ich begebe mich jetzt mal sozusagen in die Rolle unserer Kritiker. Und wenn man deren Position einnimmt, kann man sagen, wenn wir schon die Texte entgegennehmen, warum gibt ihr dann die Texte nicht frei zur weiteren Bearbeitung durch die Community?
Ja.
Das ist ja...
Machen Sie nicht.
Das machen wir nicht. Das machen wir deshalb nicht, weil eben aus den genannten Gründen unsere Arbeit drinsteckt und auch der Autor unserer Meinung nach ein Anrecht auf die angemessene Verwertung dieser Arbeit hat. Und Verwertung heißt eben Verkauf dieser Bücher im Buchhandel. Und das Modell, die Texte sind jetzt frei zur weiteren Bearbeitung, ist damit nicht 1:1 vereinbar. Wir sind dem entgegengekommen insofern, als dass wir eben gesagt haben, gut, wenn dieser Wunsch da ist, die Texte, die ihr uns gebt, sollen frei sein und frei bleiben. Aber wir möchten eure Arbeit als Verlag dennoch in Anspruch nehmen. Für diesen Zweck haben wir ein eigenes Projekt, eine eigene Plattform ins Leben gerufen, die nennt sich FOSDOC, also Free and Open Source Documentation, und bietet dem einem potenziellen Autor genau das. Also das heißt, der kann mit seinem Text zu uns kommen und sagen, lieber Verlag, mach daraus einen Text oder einen Buchtext, wie du ihn für angemessen hältst und wie er im Verlagswesen und im Buchhandel vertrieben werden kann, aber garantier mir, dass der anschließend frei bleibt. In diesem Fall nimmt uns ein Autor als reiner Dienstleister in Anspruch. Und dann sagen wir, wenn dem so ist, dann wollen wir diese Dienstleistungstätigkeit vom Autor oder wer immer dahinter stehen mag, seine Firma oder ein Projekt oder wie immer auch, eben auch bezahlt haben. Und dafür hat er eben die Garantie, dass die Texte frei sind.
Das machen hier viele Firmen mit Open Source genauso. Für ihre Dienstleistung werden sie bezahlt.
So ist der Plan. Erstaunlicherweise hat das noch niemand in Anspruch genommen.
Ich habe hier gerade mal gesucht. Ich sehe da noch kein Buch, was hier irgendwie unter FOSDOC veröffentlicht ist.
Das ist der Punkt, ja.
Das ist der Punkt.
Das macht dann doch keiner. Das kann Zufall sein, aber vielleicht auch nicht.
Ich meine, man muss immer dazwischen unterscheiden, glaube ich, zwischen Open Source und Urheberrechten. Die Urheberrechte an den Texten, die bleiben ja dem Urheber immer erhalten. Klar, auch wenn er sie freigibt. Bei Source Code ist es so, die Urheberrechte werden davon ja nicht berührt.
Sicher, nur von den Urheberrechten hat er ja zunächst mal auch nichts. Ja, er hat ja erst also finanziell erst was davon in dem Moment, wo er diese Verwertung in irgendeiner Form kommerzialisiert, sprich ein Buch in den Buchmarkt bringt. Und diese Verwertungsrechte, also diesen Weg vom Manuskript zum Geldverdienen, das ist der, den wir als Verlag nach unserer Verlagsarbeit eben in Anspruch nehmen oder eben, wie ich viel lieber sage, zusammen mit dem Autor angehen. Denn bei näherem Hinsehen ist es ja kein Gegeneinander zwischen Autor, der den Text schreibt, und Verlag, der den Text dann auch in den Buchhandel bringt. Ich meine, jedes verkaufte Buch kommt dem Autor und dem Thema auch zugute. Ich tue mir einfach schwer zu sagen, da ist ein Widerspruch zwischen Autor und Verwerter, der wir ja dann sind. Das geht mir in den aktuellen Diskussionen ein bisschen zu sehr in die Schwarz-Weiß-Malerei und es wird zu wenig darauf geguckt, wie funktioniert denn diese Zusammenarbeit zwischen Autor und Verlag wirklich.
Ja gut, irgendjemand muss ja das Lektorat und diese Professionalität an der Stelle ja irgendwie entlohnen, oder? Ne?
Also, ja, sehe ich auch so.
Jeder, der irgendwie eine Arbeit abliefert, will dafür auch ein Honorar bekommen.
Ne? Ja, also, und das ist ja nicht nur die Textarbeit. Ich meine, die Textarbeit ist ja die Voraussetzung für das, was für den ganzen, ja, kann man sagen, Rattenschwanz, den der traditionelle Buchhandel fordert. Also ich meine, um ein Buch überhaupt mal in einen Buchladen stellen zu dürfen, sind ja Vorarbeiten notwendig, die schon eminent wichtig sind und auch sehr aufwendig, zeit- und geldaufwendig sind. Und das ist auch nichts, was man sagen kann, naja, dann machen wir das jetzt mal von heute auf morgen, sondern das ist eine jahrelange Vorarbeit, die man da im Buchhandel leisten muss.
Um überhaupt erstmal da gelistet zu sein, ne?
Richtig.
Ich meine, die gucken sich ja auch die Verlage an. Verlage gibt es ja auch recht viele.
Das ist wohl so.
Gerade kleine Verlage gibt es viele, die so, weiß ich mal, ein, zwei Bücher im Jahr rausbringen.
Ja.
Erstaunlich so aus dem Wohnzimmer heraus, so diese Wohnzimmerverlage von irgendeiner Mutti, die dann über das Sticken von Rosen auf, weiß ich nicht, Leinentüchern.
Nein, man kann mal mit einem Buch dieser Art mal großartigen Erfolg haben, aber das war halt nicht unser Konzept. Also unser Konzept war wirklich vom ersten Tag an, liebe Autoren, ihr schreibt Bücher zu guten Themen, wir wollen wirklich gute Bücher daraus machen und sorgen dafür, dass die eben auch ganz normal in allen Kanälen, wo es gute Bücher gibt, auch vorhanden sind. Das ist uns zum Glück gelungen, ja.
Okay, kommen wir nochmal, hier war nochmal die Frage, für welche, aber wir hatten es eigentlich schon gesagt, für welche Reihe steht für was? Also wir gehen nochmal ganz klar durch, die weiße Reihe, das sind
die umfangreicheren Referenzwerke.
Referenzwerke, ja. Okay, und die Roots Reading ist klar, das war für den
Administrator
Bücher. User Space ist für den Endanwender.
Richtig.
Für den Einsteiger.
Genau.
Und Synopsis waren diese kleinen
Einstiegstitel, also aber nicht Einstieg im Sinne von thematischer Einstieg, sondern Einstieg im Sinne von,
in wir fangen Thema, mal
mit dem kleineren Text an.
Ich will mal einen Überblick über ein Thema bekommen.
Genau.
So in der Art vielleicht.
Genau. Ja, okay. Ich kann das ergänzen, wir haben noch eine weitere Reihe, die nennt sich Changes, die läuft zu unserem großen Bedauern nur mit wenigen Titeln derzeit. Wir haben vor einigen Jahren die deutsche Übersetzung von Lawrence Lessig, Freie Kultur, davon, und das ist sozusagen die Reihe, die über die Software und die reinen Aspekte der Software hinausgeht, also so zu Fragen des Urheberrechts.
Ja.
Und wir werden jetzt dem nächsten Buch zum Thema haben, wie organisiere ich überhaupt Open-Source-Projekte, und das sind dann typische Changes-Titel.
Okay, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da mal vielleicht ein Buch über Community-Arbeit geschrieben wird, weil jeder macht es ja anders irgendwie in der Community.
Ja.
Und die einen machen es erfolgreicher, die anderen machen es nicht ganz so erfolgreich, die einen verzetteln sich, die anderen haben eine straffe Organisation.
Ja, und wir haben halt jemanden mit dem Michael Prokop, also dem Leiter des Girmel-Projekts, der das dankenswerterweise für uns macht, und das wird einer der nächsten Titel.
Wird das eine Sicht aus einer Richtung, oder wird es schon ein umfassendes, aus verschiedenen Blickrichtungen betrachtetes Werk werden?
Ich bin sicher, dass der sowohl die Perspektive derjenigen, die organisieren, als auch diejenigen, die angesprochen werden müssen, im Auge hat.
Okay, und da sind wir ja schon an dem Punkt angelangt, was in der nächsten Zeit bei euch geplant oder zurzeit sogar in Arbeit ist.
Ja.
Wer schreibt zurzeit oder mit wem seid ihr gerade in der Phase der Lektorierung?
Ja, also das als nächstes kommt ein Buch zu WordPress raus. Das ist überarbeitete Fassung von Frank Bültke und Thomas Bohler, der ihm.
Also das WordPress-Buch sozusagen.
Richtig. Dann ist so gut wie fertig ein Buch über Postgres von dem Andreas Scherbaum. Und dann werden wir ein Buch zu Magento haben. Also.
Und dann lese ich hier iPhone OS Webentwicklung.
Ja, das ist gerade erschienen von Patrick Lobacher, der ja in der Szene auch einigermaßen bekannt ist und nicht nur bei uns Bücher geschrieben hat, halt ein renommierter Entwickler. Und es geht eben darum, wie ich für das Web entwickle und zum Beispiel für all die Browser so entwickle, dass eben zum Beispiel auf dem iPhone und verwandten Geräten diese Applikationen auch vernünftig darstellbar sind.
Und die anderen Bücher, die hier für 2009 schon stehen, die sind schon erschienen, jetzt hier zum Beispiel IPv6 oder sowas?
Ja. Nee, das sind die, die tatsächlich geplant sind.
Geplant.
Für dieses Jahr, das ist die Kategorie demnächst auf unserer Homepage.
Und da habt ihr schon die Autoren und mit denen seid ihr schon dabei,
genau so ist das,
den Text auszuarbeiten.
Es ist halt so, dass wir immer in Absprache mit den Autoren einen Erscheinungstermin planen. Diejenigen, die uns ein bisschen besser kennen, wissen, dass das leider allzu oft nicht gelingt. Auch hier kann ich, wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe, einfach nur um Verständnis bitten. Es liegt einfach daran, dass wir mit Autoren arbeiten, die Nebenberufsautoren sind. Und wenn der Beruf plötzlich andere Prioritäten ist oder viel größere Prioritäten, dann wird halt das Buch nicht fertig.
Das kennen wir hier selbst bei unserem kleinen Projekt so. Wenn der Chef sagt, du kriegst keinen Urlaub, dann kann zum Beispiel ein Moderator hier nicht erscheinen, weil er jetzt diese Woche arbeiten muss. Ja. Und wir müssen jetzt hier...
Ja, das ist sehr bedauerlich. Ich meine, es sind ja nicht nur die Leser, die darauf warten. Der Buchhandel, der schert sich wenig darum, ob jetzt oder was die Gründe dafür sind oder ob die plausibel sind oder nicht. Das Buch war angekündigt, der Termin wird nicht eingehalten. Warum ist das so? Und dann gibt es natürlich einen großen Verwaltungsaufwand, warum das so ist. Und ja, da muss man halt ein bisschen...
Wie sieht es mit E-Book aus oder als PDF? Meinetwegen auch käuflich. Ja. Ihr habt da welche, aber nicht alle.
Wir haben welche, aber nicht alle. Wir haben uns auch lange Zeit sehr schwer getan, auf welche Weise wir die anbieten wollen. Wir tun uns da genauso schwer wie alle, muss ich sagen, auch großen Verlage. Es ist ja interessant zu sehen, dass auch die Großen längst nicht die goldene Lösung da gefunden haben, auf die jetzt alle ausspringen können. Wir waren sehr konservativ, um das Wort mal zu benutzen, haben uns eben nicht an irgendwelche Drittanbieter bislang angeschlossen und denen sozusagen die technische Abwicklung überlassen, weil wir eben denken, dass diese Inhalte doch so sensibel sind, dass man schon ein bisschen genauer drauf gucken sollte, wo sie landen und wie sie vertrieben werden. Deshalb haben wir relativ lange an einer Lösung gebastelt, die, wie wir finden, überzeugend ist und auch gut angenommen wird, indem es nämlich so ist, wir vertreiben PDFs derzeit ausschließlich über unsere Webseite und beim Kauf wird dieses PDF sozusagen individuell für den Käufer generiert und hat dann auf jeder Seite ein Wasserzeichen mit Namen und E-Mail-Adresse des Käufers. Wir vermeiden damit DRM, was für uns natürlich grundsätzlich nicht in Frage kommt. Wir vermeiden damit Drittanbieter, die zum Beispiel irgendwelche Windows-Software oder andere Beschränkungen haben, die für uns nicht in Frage kommen. Und wir haben so ein, glaube ich, damit so einen Mittelweg gefunden, um zu verhindern, dass diese Bücher dann doch irgendwo die Runde machen, irgendwo stehen, wie ich finde, zu Unrecht stehen und eben frei vertrieben werden können. Wenn der Name drinsteht, kann man es halt an die Freunde weitergeben, aber es sollte eben nicht auf jedem Share-Server dann irgendwo.
Nicht auf jeder Internetseite runterzuladen sein.
Ja, ja. Sicher.
Ja, das ist okay.
Und das Prinzip funktioniert ganz gut. Es funktioniert jetzt endlich auch technisch ganz gut. Wir waren so ein bisschen mit dieser ganzen Payment-Geschichte, Kreditkarten abwickeln, das ist immer so ein bisschen heikel.
Das, ja, und
für kleine Läden ist es nochmal doppelt heikel, das einigermaßen zu implementieren.
Mit wem arbeitet ihr zusammen jetzt?
In welcher Hinsicht? Also programmierseitig auf unserer Website oder was jetzt die Kaufabwicklung angeht?
Nee, was jetzt die Kaufabwicklung?
Also wir gehen über so eine Clearingstelle.
Über eine Clearingstelle?
Ja, wir machen das nicht selber. Das ist uns zu heikel.
Weil wir hatten ja letztens hier einen Franzosen, die Bezahlbarkeit im Internet mit also 100%iger Sicherheit garantierten.
Aha.
Und vielleicht ist das eine Idee, da sich an denen mal zu wenden, da drüben bei den Franzosen.
Okay.
Das geht da übers Telefon. Man kriegt also über seine Telefonnummer einen Zugangscode und nur dann ist man eindeutig also als der Nutzer identifiziert. Sie identifizieren einen vorher und das soll sehr, sehr einfach und schnell gehen, hat er gesagt. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Und auf alle Fälle ist man dann auf der sicheren Seite, dass derjenige, der kauft, auch wirklich derjenige ist und der da bezahlt hat.
Okay, ne? Also wir überlassen das, also das Technische, die Finanzabwicklung dieser Clearingstelle und dass derjenige, der bestellt, auch derjenige ist. Wenn er eine falsche E-Mail-Adresse hat, kriegt er das Produkt auch nicht. Also von daher hätte er ein Problem.
Und es wird eben über Kreditkarte bezahlt, ist eine sichere Variante. Ihr kriegt das Geld und es ist das Risiko der Kreditkartenfirma.
Richtig.
Ne? Und dafür gibt es die ja. Ja, und dann wird hier noch gefragt im Chat, so eine Idee vielleicht, PDF und Buch als Bundle anzubieten. Wenn ich ein Buch kaufe als Buch und dann vielleicht dort das PDF mit einem bestimmten vergünstigten Preis noch dazu zu geben?
Ja, also es ist auch eine Frage der technischen Abwicklung. Also ich meine, ein Buch in den Handel, in Anführungszeichen, anonym zu stellen, ist eben was anderes als, so wie wir das Verfahren jetzt haben, ein personalisiertes PDF rauszugeben. Das miteinander zu kombinieren, ist eben technisch
nicht möglich. Im Buchladen technisch nicht möglich.
So, man könnte natürlich jetzt anfangen, jedes Buch so einen individuellen Code zu machen, auf
den
man
dann zugreifen kann.
Wir haben den Aufwand eigentlich bislang
gescheut. Bei einer kleinen Firma ist es schwer,
um das zu machen. Und ich weiß auch gar nicht, ob diese Bundlung wirklich plausibel ist, denn ich denke, wenn jemand eine Langspielplatte und eine CD haben will, warum soll er nicht beide Medien sich dann auch zulegen? Denn ich meine, die PDFs sind nochmal deutlich günstiger. Mhm. Warum soll er den Autor dann auch nicht oder die Arbeit nicht in beiderlei Weise honorieren?
Die Arbeit, das PDF zu generieren, kann er sich ja auch selbst erstellen, indem er es einfach einscannt.
Ja, gut. Ja. Das ist dann doch der harte Weg,
ja. Ja gut, aber wenn er es einfacher haben will, dann kauft das halt bei euch. Ja. Er meint das nicht. Er schreibt hier, ihr macht einfach ein PDF und schickt ein Buch mit. Ist doch ganz einfach. Also indem ich ein PDF generiere, wird das Buch dann über einen Versand rausgeschickt.
Ach so, na gut, dann da steht natürlich auch der Buchhandel beziehungsweise die Reglements des Buchhandels ein bisschen entgegen. Ach so. Wir haben nun mal in Deutschland die Buchpreisbindung.
Ja.
Und ein Buch mit einem festen Ladenpreis, wie wir und wie alle Verlage sie verkaufen, lässt sich eben nicht beliebig mit irgendwas kombinieren. Es sind eben bestimmte Margen da einzuhalten, dass das, was man dreingibt, nicht einen Prozentsatz des Wertes des Buches überschreitet und so weiter und so fort. Also
ist nicht das so mag einfach sein. Wir haben noch die Buchpreisbindung. Ist zwar ein rege diskutiertes Thema in den letzten Jahren gewesen, aber es ist
zu Recht diskutiert, sagen wir mal so. Es ist klar, jede Art von Reglement
dieser Art. Aber die Ideen sprießen ja einfach, oder in einen Gutschein mitzubringen oder einfach 10-Euro-Gutschein, wenn man das Buch kauft oder so, dass man sagt, wenn ich PDF runterlade, kriege ich einen 10-Euro-Gutschein.
Das sind natürlich Modelle, über die man nachdenken kann, klar.
Ja. Sowas.
Ja.
Okay,
so da. Man muss es implementieren. Ja. Und ich kann nicht versprechen, dass uns das bis morgen gelingt. Nee, aber es sind auf jeden Fall Sachen, die wir gerne ne? durchdenken.
Ich meine, weil ich denke, die wollen das Buch zwar haben, man will ja doch lieber im Buch nachlesen. Ich habe es gemerkt, also was immer gesagt wurde, die Bücher werden aussterben. Ich sehe das ja nicht. Ne?
Ich hoffe es nicht und ich glaube es auch nicht. Denn ich meine, ich kenne nicht die Lesegewohnheiten eines jeden, aber ich käme nicht auf die Idee, ein 500-Seiten-Werk am Bildschirm zu lesen. Es mag für kurze Texte eine sinnvolle und naheliegende Alternative sein. Ich glaube aber, dass es das für Standardwerke und für Bücher dieser Tiefe und dieses Umfangs keine wirkliche Alternative ist. Also medial keine wirkliche Alternative ist. Hinzu kommt, dass, und ich will das jetzt gar nicht irgendwie so in das Kryptische von wegen Haptik und so bringen, es ist aber trotzdem auch für den Autor eine ganz andere Motivation, wenn ich weiß, ich habe demnächst ein Buch, das auch im Buchhandel ist, was ich vorzeigen kann, wo immer ich bin.
Genau, wenn ich mit der Freundin durch den Buchladen und dann gehe ich da zufällig an der Abteilung vorbei und dann sieht sie, da steht ja dein Name. Ja,
ich meine, das ist eine legitime Art von Freude und Stolz. Und
auf alle Fälle, ja. Ich habe was geschafft. Also ja, das ist
so. Und das ist eine Art von Visitenkarte, die gerade die Leute, die halt im Open-Source-Umfeld tätig sind, gut brauchen können und zu Recht auch einsetzen. Und die wir ihnen auch gerne ermöglichen. Und zu wissen, ich schreibe jetzt 500 Seiten und die erscheinen dann als PDF, selbst wenn die noch gesetzt sind,
ja,
weiß ich nicht, ob das wirklich motivierend ist.
Also ich finde es, weil ja hier gerade einer schreibt, das kann ich auch im Bett lesen. Ich lese abends auch immer, da liegt unter meinem Bett halt das Buch und dann macht man die Lampe an und liest das Buch und muss nichts einschalten, sondern man hat da sein Lesezeichen drin, klappt auf, liest da seine paar Seiten, bis man natürlich endgültig eigentlich die Augen nicht mehr offen halten kann. Dann macht man es zu und legt es wieder unter
das Bett. Ja gut, also das Gefühl mögen die derzeitigen Lesegeräte nicht unterstützen, aber machen wir uns nichts vor, wenn in ein oder zwei oder was weiß ich wie viele Jahren Geräte kommen, die diesem Gefühl entgegenkommen und das vielleicht auch möglich machen, dann haben wir noch größere Probleme.
Na gut, aber die Kombination aus PDF und Buch ist für mich auch ungeschlagen, gerade bei Fachbüchern. Ich habe viele PDFs, gerade auf bestimmte Anleitungen zu irgendwelchen, ausführende Anleitungen von bestimmten Tätigkeiten, die man macht, so von meinen Firmen, für die ich arbeite, hat man ja doch lieber als PDF, weil man da schnell die Suchalgorithmus eingibt.
Gut, das
wie mache ich das und das? Und dann steht da eine Anleitung. Ach ja, das war so. Und dann, ehe ich im Buch nachgeschlagen habe, wo das steht, habe ich es auf dem PDF viel schneller gefunden.
Also wie gesagt, das ist der Grund, warum wir es anbieten. Was die Bündelungsmöglichkeiten angeht, das ist sicher was, wo wir noch viel machen können.
Genau, erst lesen als Buch und als Nachschlagewerk dann als PDF.
Ja,
das ist doch eine gute Kombination.
Ja. Definitiv.
Also über den Gutschein nachdenken, dann verkauft ihr PDFs und Bücher gleich im Bundle.
Ja.
Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dann gleich noch mehr ein bisschen Umsatz zu generieren.
Da werden wir sicher nichts gegen haben, ja.
Ne? Kann man nichts dagegen haben. Und dann wollen die hier den Source-Code rauskopieren aus dem Buch. Wird es denn wenn man suchbar macht, muss man schon als Text da oder
kann man Source Code heißt jetzt die Codebeispiele, die in den Büchern drin sind oder
Man den Code, wenn in den Büchern Code drin steht.
Ja, die stehen ja sowieso in der Regel zum Download zur Verfügung. Also das ist jetzt keine Tipparbeit, die wir den Lesern wirklich überlassen wollen. Also das ist ja Quälerei.
Ist offen, der
Code. Ja. Also die werden in der Regel von den Autoren zusammengepackt und auf deren Seite
den Link
Download angeboten. Genau.
Ja, und dann ist gut.
Ja.
Na gut, aber die Leute sagen, wenn ich das Buch schon in der Hand habe, ich lese den Source Code gerade, okay, ich nehme mir die paar Zeilen da raus und schreibe so hin, muss ich nicht erst eintippen und dahin gehen und dann suchen. Manchmal sind ja solche Internetseiten auch nicht gerade übersichtlich.
Das ist
wahr. Gerade von Programmierern, wenn man da etwas sucht, also ich gebe es manchmal auf, wo ich sage, das stand doch da letztens noch.
Ja, das kann natürlich passieren.
Weil die ändern sich dann wöchentlich und weil sie wieder eine tolle Idee hatten, wir machen es mal ganz anders und ja.
Gut, da ist man nicht vorgefeilt,
ja. Die sind ja in manchen Nächten sehr produktiv und das verwirrt dann den Menschen, der etwas statisch...
Wobei wir dann als Verlag in der Regel auch den Hinweis kriegen und die Mahnung kriegen, das ist ja gar nicht mehr da, wo ihr schreibt, dass es sein soll.
Gibt
und,
okay.
Ja, klar. Und dann wird das aber in der Regel auch schnell behoben.
Ja gut, dann denke ich, haben wir so alles abgehandelt. Vielleicht noch ein paar Tipps an die jetzt doch sich, sagen wir mal, gerade Überlegenden. Ich schreibe ein Buch, okay, da gibt es Open Source Press, die helfen mir ganz intensiv dabei. Drei Tipps oder vier Tipps, bevor man anfängt zu schreiben, könnte man da sowas geben?
Also der erste Schritt ist, sich einen groben Überblick über den Buchmarkt zu geben. Also einfach mal in die Online-Buchhandlung
gehen.
Genau. Gibt es das schon? Und wenn ja, wie viele und wie gut und in welcher Tiefe? Ist es das, was ich vorhatte, dann ist es natürlich schwierig. Wenn es nur auf Englisch gibt und noch nicht auf Deutsch, kann man drüber nachdenken. Der zweite Schritt ist, wir haben auf unserer Homepage so einen Fragebogen, so einen Online-Fragebogen entwickelt, der wirklich nur eine Handvoll Fragen, wichtigste Fragen zusammenstellt, durchgehen, kurz beantworten und dann landet die Mail bei uns und dann diskutieren wir da gerne drüber weiter.
Also wenn man dann schon den Markt analysiert hat und mit dem Gedanken sich schwanger trägt,
ein Buch zu schreiben. Und dann immer noch nicht abgeschreckt ist, einen Kontakt aufnehmen.
Und den Kontakt kann man aufnehmen über diese Internetseite. Da muss man aber seinen Namen schon eingeben. Man kann diesen Fragebogen nicht einfach runterladen, habe ich gesehen. Man muss doch erstmal da seinen Namen...
Das ist als Online-Formular gemacht. Aber ich meine, man kann genauso gut eine E-Mail an einen von uns schreiben. Die E-Mail-Adressen stehen ja auch irgendwo. Also das ist... unproblematisch.
Also manchmal die Online-Formulare schrecken einen so ein bisschen ab,
was man da alles eingeben. Wir nehmen das auch über Info. Also okay. Das ist nicht das Hindernis.
Seid ihr ganz offen?
Ja.
Okay, also das war die zwei ersten Punkte. Und dann, wenn man dann nicht abgeschreckt ist und dieses durchgelesen hat?
Wenn man dann nicht abgeschreckt ist, dann sollte man sich ein bisschen von dem anhören, was wir so zum Ablauf zu sagen haben. Also das sind vor allen Dingen diese formalen Sachen. Wir arbeiten halt mit LaTeX und geben den Autoren eine Vorlage dazu, dass sie sich damit anfreunden. Wir arbeiten mit Subversion, also mit Versionskontrolle, dass eben Lektorat und Autoren oder gegebenenfalls auch Dritte wie Fachlektoren oder Freunde aus dem Autorenumfeld sich beteiligen können, dass man sich mit diesen Tools auseinandersetzt und damit zurechtkommt, wobei ich denke, dass unsere Ansprüche da wirklich von jedem zu erfüllen sind in der Szene. Und wenn das dann auch noch gegeben ist, dann sollte man sich einen vernünftigen und vor allen Dingen realistischen Zeitplan für sich zurechtlegen. Dass man kein Buchprojekt anfängt und sagt, ja, das mache ich mal so in den nächsten anderthalb Jahren. Das
funktioniert nicht. Ich bin gerade in der Masterarbeit und denke, ach, ich schreibe mal schon gleich nebenbei ein Buch.
Ja, es funktioniert nicht. Und es funktioniert nur nicht, sondern es demotiviert auch ungeheuerlich. Also diese Baustellen zu haben mit 100 losen Enden, mit keiner wirklich fertig zu werden und vor allen Dingen, wenn man was mal Wochen oder Monate hat liegen lassen, sich dann wieder so einen Text vorzunehmen, um dann wieder damit anzufangen, kostet einfach viel mehr Arbeit, als mal 4-8 Wochen am Stück daran zu arbeiten.
Also überlegt euch, ob die Freundin demnächst schwanger wird, dann sollte man ein Buchprojekt nicht anfangen, weil dann die Nachtstunden anderweitig verbucht sind. Ne? Das hatten wir schon.
Das
hattet ihr auch schon?
Auch das hatten wir schon, ja klar.
Ja, manchmal, selbst in der heutigen Zeit, ist manchen Leuten es nicht vergönnt, die Familienplanung wirklich
mit uns abzustimmen. Ja. Und wie gesagt, wir versuchen uns da möglichst verständnisvoll und hilfreich einzuschalten. Ja.
Okay, also man muss schon Zeit mitbringen.
Ja, also da gibt es gar nichts wegzudiskutieren. Ein Buch ist Arbeit, wenn man es anständig machen will. Und es ist
auch wenn man alles schon weiß.
Das macht die Sache deutlich einfacher, aber es bleibt einfach Arbeit, das zu strukturieren und zu Papier zu bringen, auf jeden Fall.
Denn so wie ich denke, wird es niemals in einem Buch stehen dürfen. Das kann kein Mensch lesen.
Es gibt Versuche, das zu tun, aber die erscheinen nicht bei Fachverlagen, sondern vielleicht bei Verlagen für konkrete Poesie oder was in der Art.
Okay. Ja, ihr seid aber auch der Verwertungsgruppe oder AG Wort angehörig oder so, ja? Oder wie ist das?
Ja, sind wir, aber das ist natürlich auch Sache eines jeden Autors, sich da anzumelden, sein Werk da anzumelden und aus diesem Topf was zu bekommen, ja.
Okay, also dann kann man auch noch ein bisschen was zurückbekommen.
Sicher, man kriegt ja auch ein Honorar, so ist es ja nicht.
Genau, und da AG Wort kann man noch Geld bekommen. Jeder Kopierer, der verkauft wird, hat dann einen...
Jetzt auch jeder Stick.
Jetzt auch jeder Stick mittlerweile, ja?
Ja.
Ach, echt?
Ja, ja. Das ist jetzt.
Die nehmen es ja von jedem, also.
Ja, so ist es halt überall, wo man was kopieren kann, ja.
Ach, auf dem Stick sogar. Mhm. Wie viel Mikrocent werden da abgeführt, weißt du?
Das weiß ich jetzt nicht auswendig, nee. Aber das ist jetzt recht neu, die Entscheidung.
Ja, das habe ich noch nicht gehört. Ja, also ich höre ja immer sowas, weil ich immer, oh je, die nehmen es von dem Lebendigen. Mhm. Ich bin ja so ein bisschen so ein GEMA-Kritiker, ja. Das ist ja so das musikalische ja. Pendant. Und ja. Die sind ja innerlich sehr merkwürdig strukturiert, wenn man diesen Verein GEMA sich anguckt.
Sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich da nicht den Einblick habe.
Ja, wenn man dann Einblick bekommt, und ich kenne ja so ein paar Leute, die GEMA-Mitglied sind und gegen ihren eigenen Verein Klagen erhoben haben, ja. Mittlerweile beim Bundesverfassungsgericht, dann ist man schon echt erstaunt, was da so abläuft. Ja.
Klar, also das will ich gar nicht abstreiten, dass es da auch Unwesen gibt, aber an dem grundsätzlichen System einer vernünftigen Verwertung,
darum geht es ja gar nicht. Ja, ja, es geht ja, aber ja, um die Verteilungsverhältnisse in diesem Verein. Ja. Und wenn man, ich weiß nicht, ob jemand schon mal das Haus hier gesehen hat von der GEMA, man kommt nicht in die Büros der GEMA-Mitarbeiter rein. Wahrscheinlich haben die da goldene Stempel und so. Es ist ein Palast. Also ich weiß nicht, ob die Türklinken wirklich aus Gold sind. Tja. Aber man vermutet es.
Also wir haben sie noch nicht aus Gold.
Nee, bei euch nicht. Also nee. Ich kenne es auch bei der AG Wort, die haben nicht so einen Palast. Mhm. Okay, mit diesem kleinen Ausflug in die Musikszene sind wir wieder beim Anfang angekommen. Nämlich The King of Pop ist tot. Du hast gesagt, du hast ihn auch gemocht.
Gemocht insofern, dass ich das eine grandiose Persönlichkeit finde, der so konsequent diese Art von Musik und Kultur gelebt hat. Ja. Von A bis Z mit allen Konsequenzen. Das finde ich durchaus bewundernswert. Ja. Abgesehen davon ist es ästhetisch eine wirklich überzeugende Form von Tanz, Bewegung und Musik. Ja,
ja, ist toll. Also ich fand es toll. Ich finde es auch schade, weil er wollte ja nochmal auf die Bühne und...
Na gut, inwieweit das wirklich geplant und möglich gewesen war, weiß man ja nicht.
Also keiner hat Einblick.
Ne? Macht ja auch nichts. Ich meine, das ist ja Zirkus und dann kann man es ja auch als Zirkus genießen.
Es ist so, ja. Es ist ein Zirkus, ja. Schade. Also trauern wir nochmal ein paar Sekunden mit freier Musik und bedanken uns bei Herrn Wirz, Dr. Wirz, der hier bei uns am Stand war. Er ist Gründer und Geschäftsführer Open Source Press. Ihr könnt das nachlesen alles auf opensourcepress.de und wir wünschen dir noch viel Erfolg bei den vielen Buchprojekten, die hoffentlich jetzt auf dich einströmen. Es muss ja nicht gleich so sein wie im Belletristikverlag, dass du 100 Manuskripte am Tag in den Schredder,
das wäre schade.
Den Reißwolf.
Damit rechne ich aber auch nicht.
Damit rechnest du nicht.
Ja, ich danke ganz herzlich. Ja,
ach, hier schreibt gerade Brainmenü Urheberrechtsabgabe für den Stick 10 Cent pro Stick.
Ah.
Ja. Super. Ja, da hat die AG Wort aber wieder richtig verdient. Ja. Ja, vielen Dank fürs Interview.
Ja, ich danke
ganz herzlich. Und die Zuhörer danken auch. Und wir wünschen dir noch viel Erfolg bei deiner zukünftigen Arbeit.
Dankeschön.
Und noch viel Spaß hier auf dem Linux-Tag.